Reden über Medien. Der Podcast bietet Informationen, Diskussionen, Einschätzungen, Positionen zu Themen rund um Medien, Digitalität, immer im Kontext von Kindern und Jugendlichen. Ich spreche über Themen wie Medienerziehung, Medienbildung und die zunehmende Durchdringung digitaler Medien in Arbeitsfeldern der Sozialarbeit. Dieser Podcast ist für dich, wenn du in deinem Alltag mit Kindern und Jugendlichen zusammenarbeitest oder mit ihnen zusammenlebst. Dann kommst du sicher in die Situation, dass du mit ihrer Mediennutzung konfrontiert bist. Vielleicht bekommst du auch einen Spiegel zurück über deine eigene Mediennutzung. Du hast dich da auch entschieden, nicht einfach nur Zaungast zu sein, sondern so dieses vielbesprochene Kinder und Jugendliche begleiten in der Mediennutzung auch wirklich ernst zu nehmen und suchst einen Ort, der dir hilft, dieses Begleiten zu reflektieren, dieses Begleiten auch zu füllen mit ganz konkreten Tipps, was denn das bedeuten könnte. Ich begrüße dich zu einer neuen Folge von Reden über Medien. Diesmal mit einem Gast. Es ist Marco Esposito. Ich hoffe, ich habe den Namen jetzt richtig ausgesprochen. Wir reden heute über Designelemente auf Social Media. Also man könnte sagen, es geht heute um Gamification. Es geht um die Grenze zur Manipulation, wo man dann von Dark Patterns redet. Diese Folge schließt an die letzte Folge an, wo wir über Regulierung gesprochen haben. Und wir werden heute uns eben diesen Designelementen zuwenden. Dafür begrüße ich dich. Möchtest du dich kurz selber vorstellen?
Gerne. Also Marco Esposito mein Name. Ich glaube, wir sprechen heute hauptsächlich über meine Masterarbeit. Also der Grund, wieso wir heute hier sind. Also genau dieses Thema, auch eben der Designelemente. Das war eben auch die Grundfrage meiner Masterarbeit. Was für Gamification-Mechanismen sind auf diesen sozialen Medien? Und wie können im Prinzip auch Designer oder entwickelnde Personen, also wie kann man diese Mechanismen auch ethischer gestalten? Prinzipiell, ich habe eigentlich den sozialen Medien ein bisschen den Rücken gekehrt. Seit 3 Jahren beschäftige ich mich eigentlich hauptsächlich als Trainer und Dozent für die generative künstliche Intelligenz. Ist auch der Bereich, in dem ich meinen PhD anstrebe. Also wie verändern auch diese Technologien unsere Arbeitswelt. Ist aber alles sehr angelehnt an diese ganze Arbeit, die ich eben davor hatte, wo ich eben ganz viel auch im Social Media Bereich unterrichtet habe. Die Bachelorarbeit damals war schon auch im Social Media Bereich und die war eben so ein bisschen mehr: Wie kann man die sozialen Medien verwenden, um Aufmerksamkeit zu generieren? Und die Masterarbeit war dann eben so ein bisschen diese andere Seite der Medaille. Was machen denn die sozialen Medien eigentlich heute mit uns? Und das habe ich eigentlich die letzten 4 Jahre quer durch die Bank bei ganz vielen Schulen, Organisationen, Vereinen, Unternehmen, eigentlich alles, was du dir vorstellen kannst, mit ganz vielen Personen eben genau über so diese digitale Transformation gesprochen, in der wir uns eigentlich befinden und was diese Medien und diese Technologien, wie die uns beeinflussen am Ende vom Tag.
Also ich habe das richtig verstanden. Du kommst von der technischen Seite her. Also du hast eine eher Informatik-Ausbildung, Hintergrund.
Genau.
Und hast aber deinen Fokus auf diese Schnittstelle, was passiert, wenn diese Technologien auf Menschen, auf die Gesellschaft, auf Kinder, Jugendliche und so weiter treffen.
Genau. Und früher eben mehr mit dem Fokus für den sozialen Medien und heute mehr im Bereich der künstlichen Intelligenz.
Also vielleicht werden wir wieder mal einen Podcast haben, wenn es um die künstliche Intelligenz geht. Heute soll aber der Fokus auf den sozialen Medien sein. Der Rahmen liegt ja etwa da, dass ich jetzt aus verschiedenen Richtungen dieses Thema Social Media Verbot angeschaut habe, wie das jetzt Sinn macht im Sinne oder aus der Perspektive der Kinderrechte, aus der Perspektive der Kompetenzvermittlung. Wir haben auch so diese Regulierungsgeschichten angeschaut und ganz spannend dort der fehlende Puzzleteil ist ja jetzt, von was reden wir, wenn wir davon reden, dass uns diese Algorithmen fangen. Kannst du kurz beschreiben, wie sie das machen? Gibt es irgendwelche so Hauptkategorien, die man im Blick nehmen kann?
Also was ich gemacht habe, ich habe mal ganz ausgezeichnete Arbeit vom Yukai Cho angeschaut. Vielleicht kennst du den. Also der dieses Modell hier gemacht hat. Ich halte es hier ganz kurz in die Kamera. Dieses Octalysis Framework. Vielleicht sagt dir das was. Ist ein recht interessantes Framework auch, wo er eben ganz viele verschiedene Gamification-Mechanismen beschreibt. Es ist recht interessant, sich das mal anzuschauen. Und mit diesen Mechanismen habe ich eben auch versucht, die sozialen Medien zu beschreiben. Und da ich auch, beziehungsweise nicht ich, sondern schon ganz viele kluge Köpfe vor mir schon gesagt haben, dass eigentlich alles irgendwo Gamification oder ein Spiel ist, habe ich mir gedacht, okay, diese Gamification-Mechanismen lassen sich auch ausgezeichnet auf die sozialen Medien übertragen. Und genau mit dieser Linse von diesem Octalysis-Framework, habe ich eben mit der Hilfe von Experteninterviews die sozialen Medien betrachtet und ein paar ganz spannende Mechanismen herausgefiltert, wo ich denke, dass die Mechanismen sind, die uns am häufigsten begegnen und auch die größte Auswirkung auf unsere Aufmerksamkeit haben. Mhm. Was ich mir hier speziell angeschaut habe, ich habe hier meine Masterarbeit eh noch parallel offen. Ich habe mir eben für die Masterarbeit eben diese Mechanismen angeschaut und zusammen mit diesen Experten und Expertinnen sind wir eben draufgekommen, dass es im Prinzip so 6 bis 7 große Mechanismen gibt, die uns eben häufig auffallen. Das sind einmal natürlich diese intransparente algorithmische Kuration, also dass wir einfach nicht wissen, wie entscheidet diesen Algorithmen, was für Inhalte wir sehen, wie können wir das beeinflussen, also dass das alles sehr intransparent ist. Also auch dieses ganze Thema der Personalisierung, wie genau wird entschieden, welche Videos oder welche Inhalte mir angezeigt werden. Dann haben wir uns natürlich auch diesen Infinite Scroll angeschaut, also dieser Mechanismus, dass es eben immer und immer wieder Content gibt. Also es hört praktisch nie auf. Aber wenn man das ein bisschen vergleicht mit früheren Medien, die Zeitung zum Beispiel, irgendwann habe ich die letzte Seite umgeblättert, dann ist der Inhalt vorbei. Auf den sozialen Medien oder allgemein auch in der digitalen Welt hört dieser Informationsfluss praktisch nie auf. Also dieser Infinite Scroll, wie er genannt wird. Dann haben wir uns natürlich auch die Mechanismen dieses sozialen Vergleichs angeschaut. Also Likes natürlich als primärer Mechanismus. Allgemein einfach so diese ganzen variablen Belohnungen, die wir immer wieder eingespielt kommen, die scheinbar fast schon zufälligerweise eingespielt werden. Auch hier gibt es interessante Studien, die auch gezeigt haben, dass diese Plattformen das auch sehr variabel einsetzen können, also dass sie wirklich auch herausfinden können, wann öffnen wir diese Programme am ehesten, wann müssen sie uns diese Likes, diese Benachrichtigungen anzeigen. Also das ganze Thema, dieser soziale Vergleich auch dahinter, also Likes eben, wie gesagt, da vergleichen wir uns ganz gerne. Und dann habe ich mir angeschaut, dieses ganze Thema FOMO, also diese Fear of Missing Out, die eben durch so Mechanismen wie so zeitlich limitierte Mechanismen funktionieren, zum Beispiel Stories auf Instagram oder einfach Inhalte, die auch sehr schnell wieder verschwinden, also dieses ganze Thema. Und dann also zum Beispiel auch sowas wie Streaks. Vielleicht kennst du das von Snapchat auch, dass mir angezeigt wird, wie viel man schon mit den Personen chatten oder oftmals von allgemeinen verschiedenen Apps, die uns anzeigen, wie oft wir sie jeden Tag öffnen, also dass wir diese Kontinuität drinnen haben und dann eben auch zum Schluss diese Benachrichtigungen, also gekoppelt auch mit diesen variablen Belohnungen, eben die Benachrichtigungen, die uns angezeigt werden, also wann sie uns auch angezeigt werden, diese Push-Benachrichtigungen, das sind so diese Hauptmechanismen, die wir uns angeschaut haben.
Was hast du mit diesen Erkenntnissen dann gemacht? Also ich möchte gern jetzt vielleicht vom Diskussionsverlauf jetzt kurz nachzeichnen, was du gemacht hast und dann hätte ich dann ganz viele Fragen auch zu diesen einzelnen Mechanismen und ich denke gerade für Zuhörer, Zuhörerinnen ist es dann irgendwie spannend, da noch mehr zu hören, woher die kommen und in welcher Form die genau zurechtkommen.
Was mir aufgefallen ist, vielleicht als kurze Backstory, ich habe erzählt, ich habe schon in meiner Bachelorarbeit über die sozialen Medien geschrieben und dort habe ich eben viel geschrieben, wie man im Prinzip als aus der Sicht von einem Marketingperson oder aus der Sicht von einem Unternehmen, wie wir diese Medien nutzen können, um möglichst viele Personen zu erreichen und am Ende vom Tag auch zu beeinflussen. Ja, geht am Ende vom Tag um unsere Aufmerksamkeit. Und während ich die Arbeit geschrieben habe, ist mir eigentlich bewusst worden, während wir als Unternehmen, Vereine, Organisationen, Influencer und Influencerinnen, wer auch immer, versuchen, andere Leute zu beeinflussen, werden wir gleichzeitig natürlich von diesen Plattformen beeinflusst. Und daher war es mir wichtig, wenn ich schon A sage in der Bachelorarbeit, dann würde ich eben gerne auch B sagen in der Masterarbeit und eben betrachten, wie wir denn genau von diesen Mechanismen auch beeinflusst werden. Das war so der Zielgedanke. Dann war mir eben auch bewusst, dass viele Personen gar nicht wissen, wie diese Mechanismen auch funktionieren, dass es diese Mechanismen überhaupt gibt, dass es Gründe gibt, wieso Push-Benachrichtigungen gerne rot sind, zu verschiedenen Zeiten kommen, dass dieser Infinite Scroll eine Bedeutung hat. Also all diese Mechanismen nicht zufällig gewählt wurden, sondern gezieltes Plattformdesign sind. Ja, du hast vorhin von Dark Patterns gesprochen zum Beispiel. Also dass das alles Mechanismen sind, die darauf ausgelegt sind, uns zu beeinflussen. Dann habe ich mir 6 Experten und Expertinnen herangezogen aus verschiedenen Bereichen. Also wir hatten zum Beispiel UI und UX-Designer dabei, also Leute, die sich auch wirklich damit beschäftigen, wie man Plattformen designt am Ende vom Tag. Ich habe mit Forschenden und Forscherinnen gesprochen über das ganze Thema, wie diese Mechanismen uns auch beeinflussen. Mit Politikforschern gesprochen, wie diese Mechanismen auch unsere Demokratie beeinflussen. Also ich habe versucht, mit verschiedenen Leuten wirklich ein großes, holistisches Bild zu bekommen, so einen 360-Grad-Bild, was diese Mechanismen mit uns machen. Und darum sind wir eben auch auf diese angesprochenen Mechanismen gekommen. Und die habe ich dann in der Masterarbeit auch etwas genauer zerpflückt und auch wirklich auch geschaut, okay, wie beeinflussen uns gewisse Mechanismen? Was haben sie für Auswirkungen? Was haben sie für Auswirkungen auf Jugendliche auch speziell, auf Kinder, aber auch auf uns Erwachsene? Und das war eben so der erste große Teil dieser Arbeit, Mechanismen herausfinden, analysieren, ganz genau anzuschauen, in die Tiefe zu gehen, wie sie uns beeinflussen und dann in nächster Folge, wie man gewisse Mechanismen auch ethischer gestalten kann. Könnte. Ja, also mit Unterstrich auf könnte.
Könnte. Also die Idee wäre da, dass Mark Zuckerberg beim nächsten Update von Instagram sich das anschaut und dann vielleicht gewisse Sachen anders gestaltet.
Das ist natürlich dieser romantische Ansatz, der dahinter ist. Aber eine große Erkenntnis aus dieser Arbeit war am Ende vom Tag natürlich auch, dass oftmals dieses ethische Design gar nicht so gewollt ist, weil es eben natürlich auch mit dem konkurriert, dass Nutzende die Plattformen auch weniger nutzen. Diese Mechanismen sind da, um unsere Aufmerksamkeit zu catchen. Da gibt es einen schönen Begriff, Schuboff hat den geprägt mit der Surveillance Capitalism. Ja, also dass es wirklich so dieser Überwachungskapitalismus ist. Unsere Daten sind natürlich auch etwas wert. Je länger uns diese Plattformen uns an den Bildschirm fesseln können, desto mehr Daten generieren wir. Speziell auch, wenn man im Bereich der künstlichen Intelligenz forscht, dann hört man das immer wieder, dass Daten auch das Öl des 21. Jahrhunderts sind. Also auch diese Daten sind wichtig. Und dieses Geschäftsmodell würde eben damit konkurrieren, wenn man anfangen würde, diese Plattformen super ethisch zu bauen. Und das war auch eben eine große Erkenntnis, dass ja, ne, es wäre schön romantisch, wenn Zuckerberg und alle möglichen sich natürlich diese Arbeit und die Arbeit vieler anderer Personen natürlich anschauen und sagen, okay, wir machen das Ganze ethischer. Ich denke aber nicht, dass das passieren wird, sondern dass es eben auch mit dem grundlegenden Geschäftsmodell dieser Plattformen konkurriert.
Vielleicht eine bisschen gemeine Frage im Hinblick auf diese Diskussion mit den Dark Patterns in Spielen zum Beispiel, wo man sagt, gibt es diese Dark Patterns und das macht, dass Jugendliche diese Spiele spielen wollen und nicht davon loskommen. Und ich frage mich dann manchmal, wo ist die Grenze zwischen, wir wollen ja auf sozialen Medien sein, die spannend sind. Also ja. Ich bin ja auf sozialen Medien, um mitzubekommen, was andere machen. Daher bin ich ja froh, wenn ich Benachrichtigungen bekomme. Wahrscheinlich würden wir keine sozialen Medien nutzen, die nicht attraktiv gestaltet sind. Und ob es da wie eine klare Grenze gibt zwischen diesem Unethischen und, sag jetzt mal, unattraktiv, so ein bisschen provokant gefragt.
Was ich glaube, was als Vergleich hier ganz gut funktioniert, da gibt es einen französischen Philosophen, den Michel Foucault, der einen ganz schönen Begriff geprägt hat, diese Govern-Mentalität nennt er das. Und was das im Prinzip bedeutet, ist, dass wenn so große Strukturen, ich vergleiche es ganz gerne mit der Recycling-Debatte zum Beispiel, beim Recycling-Thema ist der Endkonsument gefragt, mit dem Plastik zum Beispiel umzugehen. Wobei eigentlich die Verantwortung bei den Produzenten schon liegen würde. Also auch Plastik zu verwenden, das nachhaltiger ist, das besser recycelt werden kann oder vielleicht auch anders zu verwenden. Aber am Ende vom Tag müssen wir uns als Endkonsument uns darum kümmern. Und genauso ähnlich ist das auch bei den sozialen Medien. Und wir kennen sie, du kennst sie sicherlich auch diese negativen Seiten, die mit sozialen Medien mitschwingen. Natürlich müsste es eigentlich an den Plattformen liegen, das zu minimieren, das im Zaum zu halten. Aber am Ende vom Tag sind wir eigentlich dazu gefragt, auch bewusst mit dieser Technologie auch umzugehen. Und wenn du jetzt sagst, würden wir soziale Medien verwenden, die langweilig sind? Wahrscheinlich nicht. Soziale Medien haben natürlich auch tolle Vorteile. Connected sein, dieses Verbundensein auch mit anderen Personen, auch natürlich auch spannende Inhalte zu sehen, die auch uns inspirieren können. Ja, soziale Medien sind nicht nur schlecht. Aber ich denke, es wird problematisch, wenn man eben von dieser problematischen Nutzung ausgeht. Also solange man noch soziale Medien so verwenden kann, dass sie einen nicht ist vielleicht übertrieben gesagt, abhängig machen oder das Gefühl hat, dass man abhängig ist, ist noch alles okay. Aber sobald hier problematische Muster auftauchen, also sobald ich nach Hause komme und das Erste, was ich mache, ist, ich setze mich nur auf die Couch und schaue 4 Stunden Reels zum Beispiel oder verbringe 4 Stunden auf TikTok. Und wenn ich das bewusst mache, wenn ich sage, ja, ich möchte jetzt 4 Stunden auf TikTok verbringen, sprechen wir vielleicht noch nicht von einer problematischen Nutzung. Aber wenn man sich dacht, hey, ich möchte 10 Minuten mich hinsetzen und dann sind 2 Stunden vergangen und ich bin danach sauer auf mich selber, dass 2 Stunden vergangen sind, dann können wir schon eher von einer problematischen Nutzung sprechen. Also wenn es wirklich diese Technologie so in unseren Alltag integriert ist, dass sie schon zur Routine geworden ist und ich diese Kontrolle gar nicht mehr richtig im Griff habe, ich finde, dann fängt es an, problematisch zu werden. Und wenn man so ein paar dieser neuen Studien vergleicht, ich habe dir da eh eine zugeschickt, die ich ganz spannend finde, die schreibt eigentlich genau dieses Prinzip. Die ganzen negativen Auswirkungen der sozialen Medien sind wirklich nur dann negativ, wenn wir eben von dieser problematischen Nutzung sprechen. Und das finde ich eben das Interessante. Also ja, soziale Medien können gamifiziert sein und uns beeinflussen, ist alles kein Thema, solange wir es bewusst verwenden.
Aber das würde heißen, dass diese Mechanismen, und vielleicht steigen wir jetzt so ein bisschen in diese Mechanismen ein, die du beschrieben hast, dass die uns helfen würden, bewusst quasi das zu nutzen. Also dann haben wir als erstes, hast du ja gesagt, diese algorithmische Kuration. Das heißt, der Algorithmus bastelt zusammen, was er denkt, was ich am liebsten schaue. Das schaut er meine, was habe ich bis jetzt geschaut, was habe ich lange angeschaut, auch ein bisschen, was meine Freunde schauen. Wie müsste dann diese Personalisierung deiner Meinung nach sein, damit sie mir hilft, bewusst zu entscheiden? Also ich müsste da ja irgendetwas einstellen können oder beeinflussen können.
Hier scheidet sich die Forschung ein wenig. Das kann mich auch bei der Recherche damals noch erinnern. Das Problem ist eher hier, dass diese algorithmische Kuration oftmals eher wie ein Algorithmus im Casino funktioniert. Und das ist eigentlich das, wo ich eher die Problematik sehe, dass im Prinzip Kinder und Jugendliche mit Mechanismen konfrontiert werden, die eigentlich im Glücksspiel auch passieren. Man mag ein ganz allgemeines Beispiel. Die Plattform, die weiß, ich liebe Katzen. Das heißt, wenn ich als super Katzenliebhaber, nehmen wir irgendeine x-beliebige Plattform, ich würde scrollen, Katzenvideo, 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 super, 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 aber irgendwann ist unser Hirn gesättigt, ne, diese Dopaminausschüttung, die ist wieder in Grenzen, weil ich sehe ja nur noch Katzenvideos. Was passiert also? Diese Plattformen, die wissen ganz genau, mir gefallen Katzenvideos, also was machen sie? Sie zeigen mir nicht nur Katzenvideos, sie zeigen Katze, 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 Hund. Na, okay, ich will aber eigentlich Katzen sehen. Ich scroll weiter. Ah, wieder ein Katzenvideo. Hund, 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 Katze. Und genau diese Mechanismen sind aber auch das, was in Glücksspiel, also speziell auch, wenn man sich anschaut, mit was Casinos am meisten Geld verdienen, dann sind das diese Spielautomaten. Und die funktionieren nach dem,
wo man diese Kirschen und dann, wenn man gleichzeitig hat, gewinnt man Geld.
Genau. Und das ist dasselbe Prinzip. Es ist verlieren, 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 gewinnen. Oh, super, ich habe wieder gewonnen. Verlieren, 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 oh, gewinnen. Und wenn man sich ein bisschen die Forschung von Dopamin genauer anschaut, dann wird das meiste Dopamin nicht ausgeschüttet, wann wir uns freuen, also wenn was Tolles passiert, sondern eigentlich eher in dieser Antizipation, was könnte passieren. Also gewinne ich oder verliere ich? Und dasselbe ist eben auch bei dieser algorithmischen Kuration. Bekomme ich nun ein Video, was mir gefällt oder auch nicht? Und genau mit dem habe ich eigentlich so ein bisschen meine Herausforderung, dass diese Mechanismen so funktionieren. Und ich muss dir ehrlich sagen, ich wüsste auch nicht, ob das Ganze besser funktioniert, wenn man das perfekt einstellen könnte. Weil wenn ich also nur sagen würde, hey, ich gehe jetzt auf die sozialen Medien, ich möchte nur Katzenvideos sehen, dann ist wahrscheinlich nach dem 10. Katzenvideo, habe ich keine Lust mehr und schließe die App. Und das wollen die natürlich nicht.
Also eigentlich ist ja dann Personalisierung falsch, weil Personalisierung würde ja heißen, ich bekomme eben nur die Katzenvideo, also das, was ich eigentlich toll finde, sondern es ist eigentlich personalisiert im Sinne von, ich kann dich dann auch hängen lassen, indem ich dir jetzt ein paar langweilige oder langweiligere Videos zeige, um dann wahrscheinlich dieses FOMO, wo wir nachher noch drüber sprechen würden, dann habe ich das Gefühl, aber Moment, ich möchte ja jetzt eben noch mehr Katzen sehen und vielleicht gibt es ja, wahrscheinlich gibt es noch andere Themen, die mich auch interessieren und dass dann in dieser Abfolge quasi diese Spannung entsteht, um mich möglichst lange dazu Katzen?
Also mir wird langweilig, wenn ich nur Katzenvideos sehe. Also wir haben das natürlich ganz einfach runtergebrochen mit Katze oder Hund. Natürlich gibt es mehr Themen, aber mir würde wahrscheinlich sehr schnell langweilig werden. Ich würde die App schließen nach dem 15. Katzenvideo und dementsprechend spült uns dieser Algorithmus. Also das kennt man wahrscheinlich selber, auch die Zuhörenden, wenn sie ein bisschen reflektieren, die kennen das sicherlich selber. Cooles Video, hey, interessiert mich gar nicht. Und genau hier kommt eigentlich dieser Casino-Effekt mit ins Spiel. Mhm.
Vielleicht hier schon jetzt, wie könnte man dem entgegnen?
Aus welcher Sicht aus?
Sagen wir sind jetzt diese super ethische Firma, die ein soziales Netzwerk konzipiert. Wir müssen das ja personalisieren, weil sonst müssten wir ja allen alle Videos zeigen.
Den, ja.
Also irgendwie müssen wir das ja filtern oder ordnen oder irgendwas. Und welche Ansätze gäbe es da, das jetzt fair zu machen oder jetzt wirklich im Sinne des Users zu machen?
Also eine Sache, die auch Instagram zum Beispiel auch wieder eingesehen hat, die haben das ja auch eingeführt. Ganz früher, wenn man sich noch erinnern kann, waren soziale Medien nicht immer so algorithmusbasiert, sondern sie waren oftmals chronologisch sortiert. Das bedeutet also, ich bekomme die neuesten Updates ganz oben und die ältesten sind dementsprechend ganz unten. Einmal nur auch die Inhalte, die ich auch wirklich abonniert habe, also dass ich wirklich nur das bekomme, was ich sehen möchte und dass kein Algorithmus entscheidet, hey, das könnte dir auch noch gefallen, sondern wirklich, das ist das, was ich aktiv gesucht habe. Und etwas anderes, was eben nicht nur, okay, ich stelle den Algorithmus perfekt ein, dass ich nur das bekomme, was ich möchte, sondern dass es mehr so diese reflektierte Nutzung ist, zu sagen, okay, ich öffne jetzt diese sozialen Medien, was möchte ich eigentlich genau machen? Möchte ich jetzt 20 Minuten nur Katzenvideos sehen? Möchte ich mich eine Viertelstunde inspirieren lassen für mein nächstes kreatives Projekt? Also so diese reflektierte, diese wirklich, der Nutzer kann entscheiden, was möchte ich jetzt am Ende eigentlich mit dieser Nutzung machen? Möchte ich nur kurz eine Nachricht an meine Freunde schreiben? Möchte ich nur kurz ein Updates anschauen? Was ist das Ziel? Und das ist das, wo wir uns eben etwas selber kontrollieren müssen, zu sagen, okay, was möchte ich denn eigentlich jetzt wirklich machen, wenn ich diese App öffne? Mhm. Mit dem könnte man diesem Ganzen ein bisschen entgegenwirken.
Also das Lustige ist ja, dass man bei TikTok zum Beispiel das ja eigentlich machen könnte. Man hat ja dieses For You. Das ist so diese Ansicht von, hey, das Beste von überall. Mhm. Man könnte aber auch auf die Funktion stellen, ich möchte nur das sehen, was meine Freunde oder meine Kontakte machen. Mhm. Und es gibt ja dann auch solche Feeds, wo man sagen kann, ich will nur lehrreiche Sachen schauen. Die sind dann irgendwie gefiltert, geprüft. Da geht es so um Lerninhalte und so wissenschaftliche Themen, nennen sie das. Das gibt es also schon. Also in unserer App gäbe es das auch, vielleicht so ein Mode von, hey, ich möchte einfach zugeballert werden Mode, ich möchte soziale Interaktionen Mode, ich möchte lernen Mode, also wie so, dass man das so einstellen könnte.
Ein ganz interessanter neuer Forschungsstrang, der nennt sich Pro-Social Design, wo man im Prinzip ganz viele verschiedene dieser Mechanismen betrachtet und schaut, okay, welche sind denn wirklich dienlich, also pro-sozial. Dann gibt eine ganze Webseite, die ich glaube, mittlerweile über 45 solcher Mechanismen identifiziert hat und auch eben aufgelistet hat anhand von verschiedenen Forschungsarbeiten, welche wären eben dienlich. Und ich glaube, wenn mich alles täuscht, kommt sowas auch genau vor.
Also wir werden solche Sachen natürlich verlinken in der Kommentarspalte. Ja, finde ich sehr etwas Spannendes, gerade eben jetzt so selbstreflektiv. So, ich weiß, diesen Modus gibt es jetzt zum Beispiel auf TikTok und ich merke dann eben oft, dass wenn ich das tatsächlich mache und auf zum Beispiel was machen meine Freunde, dass ich das gar nicht sehen will, was die Freunde machen, weil, also bei mir ist es so, dass ich mit relativ vielen Jugendarbeitsstellen befreundet bin, einfach halt aus Vernetzungsgründen. Und dann gucke ich mir halt einfach so diese Programms an, was die diese Woche machen, was mich nicht wirklich interessiert. Und darum schalte ich dann relativ schnell wieder auf den Kanal um.
Das ist eben auch etwas, was ich in der Arbeit angesprochen habe. Es werden hier halt auch wirklich Mechanismen in unserem Hirn angesprochen, die halt seit 40.000 Jahren gleich sind. Und unser Hirn hat sich einfach nicht so schnell entwickelt. Und natürlich sind neue, spannendere Dinge immer interessanter als langweilige Dinge. Auch der Grund, wieso die meisten Benachrichtigungen rot sind. Ja, weil auch rot, wenn man unser Hirn anschaut und so ein bisschen die Farbenlehre betrachtet, wieso auch rot eine Signalfarbe ist und für unser Hirn spannend ist, sind natürlich auch solche Mechanismen dabei. Also man kann, und das ist eben auch das Spannende, auch ich, der mich sehr viel damit beschäftigt hat und diese Mechanismen auch kenne und auch bewusst wahrnehmen kann, kann mich nicht trotzdem nicht immer davon schützen, auch wenn ich sie weiß. Also es ist kein Thema von unbewusst, also von Unterbewusstes ins Bewusstsein bringen, sondern es ist einfach auch Mechanismen, die unser Urzeithirn ansprechen, gegen die wir uns oft auch gar nicht wehren können. Und ich denke eben diese reflektierte Nutzung, die du auch angesprochen hast, ich denke, dass die definitiv ein großer Mechanismus ist, um uns auch selber ein bisschen von dieser problematischen Nutzung auch zu schützen.
Mhm. Gut. Jetzt ein anderer Gedanke, der mir jetzt gerade in den Kopf gekommen ist, ich glaube, das kann man schon sagen, oder vielleicht ist das so ein bisschen bei den älteren Menschen so. Früher war es doch so, dass wir soziale Medien genutzt haben, um so die coolen Sachen zu sehen, was unsere Freunde oder Bekannte machen, die man vielleicht nicht mehr so oft sieht. Und ich mag mich wirklich erinnern, dass das für mich etwas war, was mir sehr Spaß gemacht hat. Dann gibt es irgendwie eine Kollegin, die ich seit 15 Jahren nicht mehr gesehen habe und habe plötzlich gesehen, die hat irgendeine Kunstschule abgeschlossen oder eine Ausstellung gemacht, und dann kannst du so von weitem her ein bisschen verfolgen, was die Leute machen. Wäre das nicht auch so ein Gefühl, das man ausnutzen könnte? Also gibt es eines dieser Mechanismen, auf das passen würde?
Dass man im Prinzip nur noch Dingen von Freunden sehen würde. Ich finde, der chronologische Feed, da war auch so in die Richtung. Denn man muss natürlich bedenken, mit diesen algorithmisch kuratierten Feeds werden natürlich auch nur die Dinge angezeigt, die auch andere Leute spannend finden. Also Dinge, die oftmals viel Likes abbekommen haben, viel Kommentare oder nicht nur mal so oberflächliche Metriken, sondern auch, wie lange Personen auf einem Beitrag geblieben sind zum Beispiel. Es wird ja alles getrackt am Ende vom Tag. Nicht nur die Likes und Kommentare oder Speicherungen, sondern auch, wie viel Zeit oder wie lange man sich diese Dinge anschaut. Und ich finde, beim chronologischen Feed hat man wenigstens alles angezeigt bekommen. Das heißt, vielleicht habe ich auch ein bisschen bewusster entschieden, wem folge ich. Und wenn das eben sind, hey, ich möchte gerne mit Freunden in Kontakt bleiben, dann hat dieser chronologische Feed vielleicht eher geholfen, das zu erreichen. Und vielleicht ist das, wenn du sagst, ältere Personen oder Personen, die schon länger in den sozialen Medien sind, haben es aus diesem Grund gerne verwendet, dann glaube ich, dass das ganz sicher auch mit dem Algorithmus zu tun hat, der damals eben noch nicht existiert hat.
Ja. Ich habe mich gefragt, ob man das jetzt so unter dem Titel Fear of Missing Out eventuell versorgen kann. Du hast ja hier noch andere Sachen. Wie hast du das genannt?
Themen der Vergänglichkeit und der Dringlichkeit. Also Dinge, die vergehen und Dinge, die eben dringend erscheinen. Hey, du musst, der Beitrag ist nur noch 12 Stunden online, die Story verschwindet. Hey, kommentier jetzt zum Beispiel. Ja, so dies, das war dieses Thema der Dringlichkeit.
Das finde ich auch spannend, ja. Also wenn ich weiß, ich finde da auch Sachen, die ich morgen nicht auch noch finde, dann gehe ich zurück und schaue mir das nochmal an.
Oder? Genau, diese FOMO eben, diese Fear of Missing Out, auch das hat ein bisschen was mit unserem Urzeithirn auch zu tun, aber eben genau eben diese Mechanismen, auch Streaks zum Beispiel gehören da dazu. Ich finde, das ist eines der allermächtigsten Tools, speziell bei jungen Personen. Du kennst es, du bist in der Jugendarbeit, ich kann mir vorstellen, die meisten Jugendlichen verwenden Snapchat und prahlen damit, wie groß ihr Snapstreak ist zum Beispiel oder wie hoch ihr Snapstreak ist. Also der Snapstreak ist im Prinzip das, wie viel Tage ich mit einer Person Nachrichten hin und her geschickt habe. Also ich habe zum Beispiel einen Streak von 1, wenn ich an einem Tag mit der Person geschrieben habe, dann habe ich einen Score von 2, wenn ich das am nächsten Tag auch noch mache. Wenn ich dann am nächsten...
Die Bedingung ist, dass die Person dir zurückschreibt.
Genau. Also nicht nur ich schreibe, sondern ich schreibe wie oft...
Und dann haben wir ein Flämmchen, ist das bei Snapchat.
Genau. Die Mechanismen kennt man aber auch sonst von allen anderen möglichen Apps. Ich habe so eine Gesundheit-App, wo man sein Essen tracken kann, und auch die belobt mich, wenn ich das jeden Tag zum Beispiel mache. Also wenn ich jeden Tag mein Essen eintrage, dann bekomme ich glaube, dort sind es keine Flammen, sondern ich glaube Daumen hoch, ne? Oder das Feuerwerk, wie man gerade bei mir sieht. Also solche Themen, die auch wirklich grafisch unterstützt werden. Alles Gamification, aber man bekommt natürlich Abzeichen. Hey, ich habe ein Flämmchen mit der Nummer 4 oder 5 oder 6 oder zum Teil auch viel, viel höher. Und das kann wirklich auch Auswirkungen fürs Umfeld haben. Ich habe da ganz spannende Diskussionen mit einem Elternteil gehabt, die bei mir im Workshop war. Und die hat mir erzählt, als das Kind auf die Skiwoche geschickt wurde, durften sie keine Smartphones mitnehmen. Und die haben dann den Eltern das Smartphone gegeben und gesagt, hey, das sind die 4 Kontakte, denen musst du bitte ein Bild schicken. Die andere Person schickt dann auch wieder ein Bild zurück. Und das war auch das Elternteil von der anderen Jugendlichen. Und das fand ich ganz spannend eben, also wie wichtig auch diese Streaks werden und vor allem eben diese Streaks auch zu behalten. Also dass auch diese psychologische Abhängigkeit kommt, wo man sagt, hey, jetzt habe ich schon 300 Flammen mit dieser Person. Das kann ich jetzt nicht verlieren.
Weil das natürlich so zeigt, dass man gute Freunde ist. Oder ja,
und nicht nur das, hier kommt natürlich auch dieser Sammelinstinkt von uns dazu. Hey, wir möchten möglichst viele Punkte erreichen. Was ich ganz spannend finde, ist, dass diese Plattformen auch erkannt haben, dass wenn man diesen Streak verlieren würde, dann würde man vielleicht die Plattform nicht mehr so oft nutzen. Das ist oftmals der Grund, wieso man in vielen von diesen Mechanismen auch so Streak-Schutz bekommt. Also, hey, du hast das jetzt 10 Tage dich erfolgreich angemeldet, jetzt bekommst du einen Bonus, dass du den 11. Tag auch vergessen kannst oder allgemein einfach einen Tag vergessen kannst. Weil die Plattformen wissen, dass zum Beispiel Duolingo, hier der Klassiker, Duolingo, diese Lernplattform, die wissen ganz genau, wenn du einen Streak von 30 Tagen hast und du würdest den verpassen, du würdest nicht auf 31 Tage kommen, sondern du vergissest den 31. Tag und würdest dann wieder beim ersten Tag starten, dass du wahrscheinlich nicht mehr so ambitioniert wärst, diese App auch zu nutzen. Daher schenken sie dir einen Streak-Schutz, dass du einen Tag auch verpassen kannst, damit dein Score ja hoch bleibt und du jahrelang daran weiterarbeitest. Und das sind halt die Mechanismen, die ich nicht nur ein bisschen, sondern die finde ich sehr problematisch, speziell bei Jugendlichen und bei Kindern, wo wir eben wissen, dass dieser präfrontale Kortex, wenn man kurz in die Biologie abschweifen möchte, also dieses letzte Teil vom Gehirn, der sich entwickelt, der eben auch für die rationale Entscheidungen da ist, der eben bei Kindern und Jugendlichen erst später entwickelt wird, so ich glaube, man sagt so bis zum 25. Lebensalter entwickelt sich das Hirn, zum Teil auch bis zum 30. Aber ich bin kein Biologe, aber auf jeden Fall diese letzte Schutzschicht unseres Hirns, das uns eben hilft, rationale Entscheidungen zu treffen, die fehlt bei Kindern und Jugendlichen und genau solche Mechanismen targetieren eben genau das, dass Kinder oftmals nicht so rational entscheiden können. Und das finde ich problematisch.
Ja, also das heißt, wir haben hier wieder einen Mechanismus, der eigentlich wie macht, oder? Ich benutze vielleicht Snapchat eben, sag jetzt, wie es gedacht ist. Ich schreibe dir, ich teile Momente mit dir, aber es gäbe vielleicht Tage, wo ich dieses Snapchat gar nicht brauche oder vielleicht habe ich nichts mitzuteilen. Der Mechanismus macht, dass ich es dann eben trotzdem brauche. Also genau. Der Mechanismus erfindet eine eigene Nutzung. Du hast das vorher ja auch so angedeutet, dass wir ja gesteuert werden auch von gewissen Apps oder von gewissen Mechanismen. Und das wäre ja jetzt eigentlich ein typischer Mechanismus, der irgendwie macht plötzlich, es gibt ja dieses ganz lustige, Zeit lang war das mega in so meine Snap-Routine. Das war so ein Trend auf TikTok, wo dann vor allem auch so Influencer gezeigt haben, was muss ich alles machen, damit ich auf Snapchat quasi abliefere.
Ja.
Und dann gehört es eben dazu, irgendwie am Morgen und am Abend und dann allen Leuten, mit denen man Strikes hat, dann irgendwas zu schicken. Und es ist ja dann ganz lustig, dass man dann auch beobachten kann, dass Jugendliche auch einfach Fotos verschicken, die gar nicht...
Von der Decke.
Man kann irgendwas in die Ecke fotografieren und man weiß genau, die Leute gucken das eigentlich gar nicht unbedingt an und antworten dann vielleicht auch. Und dann gibt es sicher so die Freunde und die Kollegen, die bekommen dann vielleicht noch andere Fotos und die schaut man dann wirklich an. Aber so bedient man dann eigentlich plötzlich eine App, die dazu gedacht ist, miteinander zu kommunizieren.
Genau. Und das Einzige, was passiert ist, und das finde ich ja das Spannende, das heißt, sobald ich die App ja geöffnet habe, und das hat ja zum Beispiel jetzt auch Snapchat, früher war ja wirklich Snapchat nur die Kommunikation, also Bilder mit Freunden schicken, und jetzt gibt's ja auch hier so ein ganzer kuratierter Feed, wo ich Nachrichten angezeigt bekomme oder Dinge, die mich interessieren könnte. Und das Ziel ist also erreicht. Also alleine schon, wenn ich die App öffnen muss, weil ich weiß, ich muss hier noch meinen Streak beibehalten, dann ist die App ja offen. Und dann haben die Plattformen natürlich die Möglichkeit, uns noch viel länger zu beibehalten mit allem anderen, was sie ja noch zusätzlich haben. Also am Ende vom Tag, da gibt es ja auch den Begriff der Attention Economy, also die Aufmerksamkeitsökonomie. Und genau das ist ja auch das Thema, es geht nur um unsere Aufmerksamkeit. Und diese Plattformen, die konkurrieren ja auch nicht nur untereinander, also nicht nur Instagram gegen Snapchat, gegen TikTok, sondern die konkurrieren ja auch mit allem anderen, was unsere Aufmerksamkeit benötigt. wie zum Beispiel auch Schlaf. Und da fand ich eben die Aussage vom Netflix-Geschäftsführer von ein paar Jahren, fand ich die ganz spannend. Da hat man ihn gefragt eben, was siehst du denn als größter Konkurrent, Prime Video oder Disney Plus? Und die Antwort von ihm war eben, ja, kein anderer Konkurrent, sondern wir konkurrieren mit Schlaf. Und das fand ich eben ganz spannend. Und das ist eben das, diese Plattformen, die konkurrieren mit allem anderen, was auch unsere Aufmerksamkeit beansprucht, mit Lernen, mit Freunden, was auch immer. Und das ist eben das Ziel, unsere Aufmerksamkeit eben zu binden. Und das schaffen sie eben genau mit so Mechanismen. Und du hast das super gesagt, die eigentlich praktisch, wie hast du das gesagt, selbst eine Daseinsberechtigung machen, nicht eben der App deswegen, dass ich mit Freunden schreiben kann, sondern ich muss sie öffnen, damit ich meinen Streak behalten kann.
Aber auch hier wieder, sage ich jetzt mal, es ist ja eigentlich ein cooles Feature.
Es ist ein Spiel.
Irgendwie zu sehen, ey, Mark, so cool, jetzt seit 2 Jahren schreiben wir uns jeden Tag. Wäre ja eigentlich wie cool zu sehen. Auch, ey, seit 4 Monaten habe ich jeden Tag Duolingo gemacht.
Ja.
Irgendwo ist der Punkt, wo es dann doof wird.
Genau.
Also, wo ich dann einfach schreibe, aber ebenso, ich schicke dir irgendwie irgendein Smiley und du schickst ein Smiley zurück. Das gab's ja früher, das ist die Entstehungsgeschichte von WhatsApp. Das war eine App und ich konnte dir ein WhatsApp schicken, was im Englischen sowas heißt wie so, hey, wie geht's? Mhm. Die Idee davon war eigentlich, dass ich dir was schicke, so im Sinn von, ey, ich habe an dich gedacht und wenn du möchtest, kannst du mir das zurückschicken. Und ich habe das in Marokko beobachtet, die haben Missing Calls gemacht. Also das war noch so, da gab es noch nicht so Smartphones und alle hatten das. Und die haben sich dann einfach mehrmals am Tag, haben die sich wie angerufen und gleich wieder abgehängt. Weil telefonieren war teuer. Das musste man bezahlen. Und ein Missing Call war aber so, ey, ich habe an dich gedacht.
Ja.
Was ja eigentlich eine schöne Geste ist oder ja, so etwas, wo man denkt, so, ey, ja, cool. Wenn man vielleicht irgendwie auch denkt, Partnerinnen oder so. Ja, muss ja nicht immer ein Liebesgedicht sein oder das schönste Foto, das man vom ganzen Tag gemacht hat, aber sich so, ey, ich habe...
Denk an dich.
Ja. Ich denke an dich. So.
Absolut.
Als schönes Ding. Und was ist es dann, was uns Menschen dazu bringt, jetzt das, ich sage jetzt mal, zu pervertieren oder zu übertreiben, indem, dass wir dann eben, weiß ich nicht, eben jetzt halt einfach eine Duolingo-Frage beantworten, nur damit wir diesen Strike nicht verlieren oder...
Ja. Das ist eben dieser Gamification-Aspekt, dieses Spiel, dieses Gamification-Framework von Yuka Cho beschreibt eben 8 verschiedene Dimensionen, die eben auch unterschiedlich antriggern. Also da gibt es von Ownership, also Dinge besitzen, erkennst du vielleicht auch spielen, ich möchte Dinge sammeln, möglichst viele Items sammeln. Es gibt aber auch das ganze Thema Meaning, also ich möchte einen Purpose, einen Sinn dahinter haben, nicht mehr eine Heldengeschichte zum Beispiel. Also es gibt verschiedene auch Spielertypen. Jede Person hat einen unterschiedlicher Spieltyp. Die einen sammeln mehr, die einen möchten mehr gern Helden sein, die anderen mögen lieber die soziale Interaktion am Ende vom Tag und jeder dieser Mechanismen spielt halt andere Spieltypen oder andere Spieldimensionen anders an. Und nicht jeden triggert das, ja, nicht jeder sagt, okay, ich muss hier einen Streak erfüllen, darum muss ich jeden Tag das öffnen. Aber die Personen, die halt gerne Dinge sammeln, ja, die auch gerne Punktezahlen zuschauen, die wachsen, die triggert halt sowas eher. Und ich bin auch bei dir, ich möchte jetzt so nicht der absolute Gegner sein und sagen, ja, das ist alles schlecht. Ich habe zum Beispiel auch einen Freund, der verwendet Snapchat und der hat glaube ich, schon seit keine Ahnung wie viele Jahren immer noch einen Streak mit seinem Kollegen aus dem Gymnasium. Ja, und das sind dann doch schon über 12 Jahre her mittlerweile, wenn nicht sogar noch länger, wo ich mir denke, okay, das sind ja auch die schönen Dinge dieser sozialen Medien. Aber eben, ich finde, die Gefahr ist immer, wenn es in diese problematische Nutzung wird. Wenn ich zwanghaft die App öffnen muss, zwanghaft noch schnell ein Bild schicken muss, zwanghaft noch Duolingo aufmachen, eine Aufgabe machen, die nichts bringt, nichts dabei gelernt, aber eben diese, ich muss zwanghaft noch was machen. Und ab da sprechen wir dann auch irgendwo, es gibt ja keine wirkliche Social-Media-Sucht. Die Weltgesundheitsorganisation, die veröffentlicht so diesen Suchtkatalog nur alle paar Jahre und updatet den. Also es gibt noch keine offizielle Social-Media-Sucht, aber es gibt einfach diese problematische Nutzung, die eben gewisse Kategorien hat. Und ich denke, dass solche Dinge, so dieses zwanghaft, ich muss öffnen, ich muss es machen, die fallen dann wahrscheinlich in problematische Nutzung.
Das kumuliert sich ja. Also wenn ich ja nur Snapchat habe und nur diese Snap-Routine erfüllen muss, dann reicht das wahrscheinlich nicht, um mich länger zu beschäftigen. Und wenn dann aber noch Duolingo dazu kommt und das Dödel-App und das Dödel-App.
Alles, was Aufmerksamkeit will.
Und so, dann haben wir aber nur eine endliche Ressource an Aufmerksamkeit oder Zeit,
ja,
wie wir diese Sachen beantworten können.
Du sagst es gut. Etwas, was wirklich gleich geblieben ist über all die Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte, sind die 24 Stunden, die wir am Tag haben. Und es ist halt die Entscheidung, wie wir diese füllen. Und man kann sie natürlich in der Natur mit Freunden, mit Sport verbringen. Oder ich verbringe sie halt 6 Stunden am Tag vor dem kleinen Bildschirm am Handy. Ja, und das ist eben das, wo ich sage, alles will unsere Aufmerksamkeit. Wem gebe ich diese Aufmerksamkeit auch? Und man muss halt bedenken, dass diese Technologien alles dafür tun, die Aufmerksamkeit auch zu bekommen.
FOMO ist ja so dieses Angst haben, es könnte etwas passieren, das für mich wichtig ist oder das ich spannend finde und ich sehe es nicht, es geht mir verloren. Übrigens, ich finde, das ist nicht ein neues Gefühl, das hatten wir ja schon immer. Habe ich auch letztens mit einem Kollegen noch irgendwie diskutiert. Also so auch früher sind wir mit dem Fahrrad oder von Platz zu Platz gefahren und haben gesucht, wo sind die Freunde, wo passiert etwas, sind die jetzt zusammen, treffen sie sich irgendwo und ich bin nicht dabei. Also ich finde es noch wichtig, auch zu zeigen, dass dieses Gefühl nicht neu ist, dass du das nicht Social Media das produziert hast. Das ist wahrscheinlich jetzt auch eines dieser Gefühle, wo du vorher jetzt oder schon ein paar Mal gesagt hast, das ist in uns und jetzt haben diese Designer einen Weg gefunden, das zu nutzen, damit wir eben wieder die Zeit dort verbringen. Wie macht man das?
Viele dieser Probleme sind, wie du super gesagt hast, gar nichts Neues. Da denken wir zurück. Ich denke, das hört man ja immer wieder. Junge Teenager-Mädchen bekommen Essprobleme, bekommen ein falsches Selbstbild, weil sie immer dieses ideale Bild sehen, dieser perfekten Frau, was auch immer. Auch das ist nichts Neues. Ne? Magazine und Influencer, die gab es schon seit eh und je. Was sich halt geändert hat, ist zum Beispiel, wenn man das früher noch im Fernsehen gesehen hat und den Fernsehen vielleicht nur zu Hause hatte, habe ich jetzt halt natürlich die Möglichkeit, diese Beeinflussung 24/7 am Tag zu haben, weil ich es permanent in der Hosentasche habe. Und ich denke, dass eben viele dieser Social-Media-Probleme nicht nur durch die sozialen Medien kommen, sondern die werden halt eben durch die sozialen Medien nochmals verstärkt. Wie dieses Thema mit dem sozialen Vergleich. Ja, wir vergleichen uns auch im realen Leben offline die ganze Zeit. Nur eben mit den sozialen Medien oder mit dieser digitalen Technologien können wir das 24/7 machen. 7 Tage die Woche, wenn wir möchten. Also auch hier eben absolut richtig. Viele von diesen Herausforderungen, die gibt es schon länger. Die werden aber amplifiziert, also wirklich verstärkt durch diese Technologie. Ich denke, FOMO passiert. Ich bin mir nicht sicher, ob ich in der Arbeit, muss ich ehrlich sagen, genaue Mechanismen für das identifiziert habe. Ich habe nämlich eher die ganze sozialen Medien als FOMO betrachtet. Also ich könnte ja was verpassen. Was passiert gerade? Also ich habe Stories identifiziert. Auf TikTok und auf Instagram gibt es ja diese Stories, also diese Bilder, diese Videos, die nach 24 Stunden wieder verschwinden. Und das ist zum Beispiel ein klassischer FOMO-Effekt, weil ich weiß, okay, wenn ich jetzt in 24 Stunden da nicht reinschaue, dann weiß ich eben nicht, was hat meine beste Freundin oder was hat die und die Person vielleicht gemacht. Also ich muss praktisch, weil etwas zeitlich limitiert ist, reinschauen. Das gilt aber eigentlich nicht nur also für Stories.
Nicht ein spezieller Mechanismus ist, der angewendet wird, wie jetzt eben einen Strike einzubauen, sondern das an und für sich. Es ist, man könnte vielleicht sagen, nein, das ist ein Sozialraum, wo etwas passiert, wo eben wichtige Sachen, Informationen passieren und die laufen ab.
Ja.
Oder ich sehe nicht immer alles. Ich kann da nicht einmal in die Woche reinschauen und weiß dann alles, sondern ich habe dann irgendwie was so passt. Und das gibt das Gefühl, ich muss da immer wieder reinschauen.
Genau, das ist es. Und klar, natürlich, Stories sind ein spezieller Effekt, der genau das erzeugt, aber es ist eigentlich die ganze Social-Media-Plattformen basieren eigentlich alle ein wenig auf FOMO. Mhm. Absolut.
Push-Notification noch ist das nicht auch ein Sinn der Notification?
Diese FOMO zu erzeugen?
Ja. Du hast schon 20 irgendwas verpasst, das wichtig sein könnte.
Genau. Auch, und was ich auch hier spannend finde, ist, dass die Plattformen entscheiden können, wann sie uns diese Notifications auch zusenden. Spannen wir den Rahmen nochmal ein bisschen früher. Ein Mechanismus, den man als Schutz verwenden könnte, dass das eben nicht passiert, also beziehungsweise, dass wir nicht so viel Zeit auf Social Media verbringen, sind sogenannte Stopping Cues, also Mechanismen, die uns auch stoppen. Die sagen, hey, jetzt ist fertig, mach mal eine Pause, jetzt kannst du nicht mehr weiter scrollen. Das sind Mechanismen.
Oder und das haben Erinnerung, du bist jetzt eine Stunde online.
Genau.
Genau. Wenn du jetzt kannst weitermachen. Es gibt ja solche Apps, die das so ein bisschen machen.
Genau.
Aber das wäre ja auch etwas, sag ich mal, jetzt eine Lösung für dieses Infinite Scroll, dass man da erinnert wird.
Du hast genau. Das ist die Idee dahinter. Und ja. Das hat auch Instagram. Auch auf Instagram kann ich zum Beispiel die Funktion auswählen, hey, ich möchte nur 20 Minuten am Tag Instagram verwenden. Und was passiert dann? Du bekommst eine Benachrichtigung, eine Push-Benachrichtigung, die anzeigt, hey, du bist jetzt schon 20 Minuten dort. Das Interessante ist jetzt aber, Instagram kann sagen, hey, wir sind ja ethisch, wir sagen es den Leuten ja auch. Nur das Problem ist, dass die auch ganz genau wissen, dass das die allerschwächste Intervention ist, die es gibt, weil ich kann einfach sagen, okay, weg damit und ich scroll wieder weiter. Das heißt, die Plattformen können sagen, hey, wir haben was gemacht, aber es ist eigentlich die schlechteste Intervention, die bringt am wenigsten, einfach nur zu sagen, hey, du bist schon 20 Minuten online, weil ich kann ja einfach das Ganze wegklicken. Und das mit den Push-Benachrichtigungen ist wahrscheinlich nicht der allergravierendste Mechanismus, der uns beeinflusst, weil man ihn auch am einfachsten deaktivieren kann. Also das ist allgemein etwas, was ich empfehlen kann, einfach die Benachrichtigungen zu deaktivieren. Kann man zum Beispiel am iPhone und wahrscheinlich auch auf Android mit einem einzigen Klick machen, ja, dass ich wirklich alle Benachrichtigungen deaktiviere. Aber nichtsdestotrotz machen sie eben genau das, was du sagst. Sie erzeugen diese FOMO, hey, du könntest was verpassen. Hey, du verpasst auch aktiv gerade etwas. Jemand kommentiert, jemand liked deinen Beitrag, jemand schickt dir eine Nachricht. Hey, komm doch zu uns auf die Plattform und schau dir das an. Ja, also auch diese Push-Benachrichtigungen beeinflussen uns. Aber, und das habe ich auch eigentlich in der Arbeit wirklich nochmal im Detail betrachtet, es ist eigentlich die schwächste Intervention und man kann sie am einfachsten deaktivieren.
Eine Vermutung, die ich auch habe. Also was mir aufgefallen ist, es gab mal eine Zeit, wo ja Benachrichtigungen tatsächlich so waren, hey, Marco hat dir geschrieben, jemand hat einen Kommentar gemacht. Und in den, das ist schon länger so, sind Benachrichtigungen einfach, irgendjemand hat irgendwo irgendetwas gemacht. Und man weiß eigentlich schon, das ist gar nichts. Ja. Also das ist gar nicht das, was mich interessiert.
Ja, ein perfektes Beispiel dafür ist LinkedIn, glaube ich. Na, das kennst du sicherlich auch. Und da muss ich ehrlich sagen, das ist jetzt aber anekdotisch, keine Ahnung, ob es da Studien dazu gibt oder sonst irgendwas, kommt auch nicht aus der Masterarbeit. Aber wo ich mich selbst ertappe, und das ist eben genau das, was ich gemeint habe, diese Plattformen können ganz bewusst auch entscheiden, was sie uns zeigen. Und bei LinkedIn habe ich mich auch selbst schon ertappt, dass ich LinkedIn nur öffne zum Schauen, hey, habe ich eine Benachrichtigung? Und meistens hat man lustigerweise bei LinkedIn immer eine Benachrichtigung. Und dann klickst du es an, sie immer, egal was immer. Und dann siehst du, hey, zwei, auch jetzt wieder, ich habe den LinkedIn-Tab offen und ich sehe, ich habe zwei Benachrichtigungen. Und jetzt, wenn ich dann auf LinkedIn gehe, ich sehe diesen roten Button, hey, du hast zwei Benachrichtigungen. Und dann eben, wenn man wieder über Dopamin spricht, es ist nicht das Glücksgefühl, dass ich öffne und sage, hey, cool, jemand hat meinen Beitrag geliked oder kommentiert, sondern es ist rein dieses, hey, was hat dann jemand gemacht? Dann klickst du es an und dann ist am Ende vom Tag, genau wie du sagst, jemand hat nur XX gepostet oder sonst irgendwas, was mich gar nicht betrifft und ich bin vielleicht enttäuscht. Aber das nächste Mal
ist tatsächlich etwas.
Genau. Genau, und das nächste Mal hat aber jemand einen Beitrag kommentiert. Ja, und dann, darum öffne ich auch immer wieder und ich muss ehrlich sagen, ich habe überall Benachrichtigungen deaktiviert. Bei LinkedIn merke ich das wirklich am stärksten. Ich öffne die App, ich sehe zwei rote Benachrichtigungen. Ich klicke sie an, weil ich weiß, hey, was könnte es dann sein? Ist es wirklich ein Kommentar oder ein Like oder eine Nachricht oder was total Belangloses? Und da merke ich das eben ganz extrem. Und ja, da gibt's aber wirklich Forschung dazu, dass eben diese Plattformen bewusst auch entscheiden können, wann sie uns was anzeigen. Also wann sie wissen, hey, wann können wir Marco am ehesten auf unsere Plattform wieder binden? Also wir schicken die Benachrichtigung nicht gleich, wenn jemand kommentiert hat, sondern vielleicht etwas zeitverzögerter, wenn wir wissen, jetzt können wir dich catchen.
Ja, ich erlebe das ähnlich wie du. Das ist die einzige App auch, wo ich das erlaubt habe. also dass ich Benachrichtigungen bekomme. Und obwohl ich eben so die Erfahrung mache, wie inkonsistent, dass es also nicht wirklich immer spannend ist. Mhm. Und ich merke aber trotzdem, dass halt für mich LinkedIn so dieses Berufliche hat. Da kommen dann auch je nachdem Rückmeldungen, die dann wirklich zu etwas führen oder die etwas auslösen, weil es irgendetwas betrifft, das ich mal gemacht habe oder jemand hat eine Frage. Oder ich glaube, wir haben uns auch über LinkedIn kennengelernt und abgemacht und so. Also da gibt es, ist jetzt für mich das einzige soziale Netzwerk, wo ich irgendwo drin bin, wo die Interaktionen dann auch zu etwas führen. Instagram und TikTok, das ist Unterhaltung, Informationen, Ablenkung, so ein bisschen solche Sachen. Aber da passiert jetzt selten, dass irgendjemand findet, hey, ich habe das gelesen und was meinst du dazu? Oder irgendwie, wo irgendwie eine Implikation ist.
Ich denke auch, dass das ein bisschen mit dem Alter zu tun hat, ohne die Zahl genau und zu Zahlen zu kennen, aber ich denke, dass LinkedIn etwas älter ist. Also die Zielgruppen auf LinkedIn etwas älter als wir auf TikTok zum Beispiel.
Ja, das ist so. Das sind ja vor allem Leute, die irgendwo im Berufsleben stehen, auch tendenziell so tertiärer Bildungsabschluss.
Ja. Also, oder je nachdem.
Kennen LinkedIn nicht mal.
Ja, und es ist natürlich alles mit Klarnamen und es ist natürlich alles sehr persönlich, weil ich habe praktisch deinen Lebenslauf gleich mal. Das ist natürlich auf anderen Plattformen kann ich das viel leichter deaktivieren. Also auch auf anderen Plattformen kann ich gar nichts von mir preisgeben, wobei LinkedIn doch eher sehr persönlich ist. Wobei das keinen davor schützt, totalen Bullshit zu posten auch, wo man sich echt denkt, du postest das mit Klarnamen, aber andere Geschichte.
Das kommt immer mehr. Ja, also jetzt sind wir etwa diese 7 Mechanismen so wissen durch und du hast ja vorher so ein bisschen eine Zusammenfassung gemacht, wie eben diese Sachen halt eben verstärkt sind, weil ja eben gewisse Sachen eben, weil man das Handy immer dabei hat, weil der Zugang immer so da ist. Und ich denke jetzt auch mal, dass diese Sachen ja auch nicht einzeln quasi zur Geltung kommen, sondern in Kombination. Und dass das wahrscheinlich auch ein Grund dafür ist, warum diese sozialen Medien so eine Anziehungskraft haben. Also da kommt jetzt natürlich auch noch der Inhalt dazu, der spannend und wichtig für mein Leben oder für mein Wissen oder für meine Teilhabe sein kann. Und dann gibt es so diese ganzen Mechanismen, die das noch befeuern, dass meine Aufmerksamkeit immer wieder zurückgeht zu diesen einzelnen Apps. Und die machen das nicht alle gleich, die machen es ein bisschen anders. Ich würde jetzt aber gern wie dann so, okay, das ist so, wie es ist. Und jetzt ein bisschen die Frage, wie geht man damit um? Oder wie geht man damit um? Das haben wir ja auch schon gehabt. Oder das Einzige, was wir machen können, ist die unsere Aufmerksamkeit zu managen, das bewusst zu machen, diese bewusste Mediennutzung zu machen. Dann kann ich verschiedene Sachen einstellen, abstellen, umstellen, damit eben diese Sachen nicht so stark wirken. Jetzt sind wir wieder diese ethischen Mark Zuckerbergs und planen unsere Social Media App auf eine ethisch gute Art. Wie würden wir das machen? Oder was sind deine Vorschläge, wie man da vorgehen könnte?
Ja, also sicherlich, jeder dieser Mechanismen hat ja eben auch eine Möglichkeit, entgegenzuwirken. Also dieser Infinite Scroll, wie wir vorhin hatten, können wir also Stopping-Mechanismen einbauen. Benachrichtigungen können wir gar nicht erst einführen zum Beispiel. Wir können zum Beispiel auch keine Streaks verwenden. Wir könnten den Personen, den Nutzenden auch die Möglichkeit geben, diese reflektierte Nutzung zu machen. So, für was verwendest du diese App überhaupt gerade? Wir könnten auch zum Beispiel, und das finde ich ganz toll, da gibt es eine ausgezeichnete App, die nennt sich One Sec, also eine Sekunde. Und was die im Prinzip macht, ich kann gewisse Plattformen oder gewisse Webseiten auswählen, wo ich das Gefühl habe, hey, ich zeige hier vielleicht problematische Nutzungsmuster, wo ich zum Beispiel sagen kann, jedes Mal, wenn ich die App öffne, kommt zuerst ein Timer von 10 Sekunden, wo ich gar nicht weiterkommen kann. Und solche Mechanismen helfen wirklich auch empirisch bestätigt, dass ich zum Beispiel eben nicht so im Affekt, wenn ich zum Beispiel auf der Bushaltestelle bin und ich warte auf den Bus und ich greife ins Handy, weil mir ist langweilig, ich schaue, ich öffne sinnlos Instagram oder TikTok. Und genau eben solche Mechanismen würden genau solche Nutzungsmuster durchbrechen. Weil ich eben, ich nehme das Handy raus, ich klicke auf Instagram und dann muss ich 10 Sekunden warten, dann habe ich 10 Sekunden Sekunden Zeit zu reflektieren, um zu sagen, was mache ich eigentlich gerade? Ich brauch's eh nicht, lass mich das Handy wieder wegstecken. Was da eben das Spannende ist, und das sehe ich auch an mir selbst, mit zum Beispiel mit dieser OneSec-App, ist eben wirklich dieses sinnloses Öffnen dieser App, dieses mir ist langweilig, was mache ich gerade, was soll ich machen, hey, ich lass mich Instagram öffnen, das ist komplett weggefallen. Und damit muss ich ehrlich sagen, ich verwende zum Beispiel selbst gar kein Instagram mehr, obwohl ich davor sehr viel auch damit gearbeitet habe, und das schreibe ich wirklich zu 90% nur dieser App zu. Und das ist eben auch etwas, was vielleicht ein ethisches Social Media machen kann, dass eben die Nutzer diese Macht bekommen, selbstreflektierter und eben bewusster entscheiden, will ich das überhaupt öffnen oder wird nur irgendein Steinzeitgehirnmechanismus getriggert, dass ich das öffnen muss. Also dass dieses den Nutzenden die Macht zurückgeben, ich finde, das ist sicherlich ein guter Ansatz, nicht nur für Social Media, sondern eigentlich auch für alle digitalen Produkte.
Ja, also das passt ja sehr gut so zu einem Ansatz, den ich auch propagiere. Es gibt, wenn du das nachhören möchtest, es gibt diese Podcast-Folge Bewusste Mediennutzung, wo ich das eigentlich auch so als Übung vorschlage, dass man sich wie bewusst wird, was möchte ich jetzt eigentlich tun? Und ich habe den auch geschrieben von dieser OneSec-App. Mhm. Und ich denke, was eben vielleicht noch fehlt, das können wir vielleicht noch anbauen. in meiner Überlegung macht man dann beim Abschalten wie auch noch einen Moment, wo ich mir versuche bewusst zu werden, habe ich das erreicht, was ich machen wollte.
Ja.
Also so, dass ich dann in diesen 10 Sekunden zum Beispiel sage, hey, ich möchte mich jetzt erholen, ich möchte meinen Arbeitsalltag vergessen, und dass man dann, wenn man die App abstellt, quasi noch gezwungen ist, 10 Sekunden darüber zu reflektieren, habe ich mich tatsächlich entspannt? Und wenn ja, sage ich, okay, dann habe ich eine Mediennutzung gefunden, die ja funktioniert für das, was ich möchte. Und ich behaupte aber auch, dass in vielen Fällen ist man dann gar nicht erholt oder ist man dann gar nicht abgelenkt oder was man sich als Ziel gesetzt hat und weiß dann für ein nächstes Mal schon, okay, wenn ich das möchte, muss ich was anderes machen.
Das finde ich eine ausgezeichnete Idee. Das könnte man ja auch wirklich selbst für sich selbst auch nochmal machen. Am Ende habe ich das wirklich erreicht. Das finde ich eine sehr gute Idee. Ja, und wahrscheinlich, wenn man ehrlich zu sich ist, und man sagt, boah, ich möchte einfach nur entspannen, ist man vielleicht nach einer halben Stunde Content in sich hineingeprügelt bekommen, gar nicht so entspannt, wie man sich vielleicht gedacht hat. Finde ich eine ausgezeichnete Idee.
Der Wert dahinter, das sind jetzt so eher so Selbstbeobachtungen, oder wo ich Erfahrungen habe, wo ich merke, hey, wenn ich das eine halbe Stunde mache, zum Beispiel im Bus nach Hause von der Arbeit, wenn ich das eine halbe Stunde mache, dann habe ich irgendwie ein paar gute Lacher, bin abgelenkt und es war irgendwie so amüsant. Und die Gefahr ist dann aber, dass ich irgendwie nach Hause komme oder wenn die Fahrt halt länger geht, dass ich es dann halt eben noch länger mache. Irgendwann kommt dieses Das ist ja das Spannende, dass wir dann eben merken würden, es ist tatsächlich lustig, aber nicht 4 Stunden. Ich kann lustig, nicht 4 Stunden lustig sein. So, und das wäre so ist prinzipiell ein Ansatz, wo ich denke, dass würde helfen, eben unsere Mediennutzung so zu machen. Und vielleicht könnte man eben noch so eine OneSec-Ultra-Mode machen.
Schlagst du ihm was vor? Der Frederik ist recht aktiv auf LinkedIn. Schreibst dem mal. Die entwickeln die App auch immer weiter. Aber ich muss ehrlich sagen, das ist wirklich, ohne Werbung zu machen, also ich habe nicht irgendwie affiliated mit denen, aber das ist wirklich ein tolles Tool, das ich auch früher in meinen Workshops immer und immer wieder gezeigt habe, weil sie eben wirklich funktioniert. Ja, diese kurze Intervention, dieses, hey, kurz bewusst machen, was mache ich eigentlich gerade, die hilft immens.
Ja, und ich für mich, also du hast jetzt ein paar Mal so dieses Urmenschen,
Steinzeithirn.
Dieses Steinzeithirn. Ich, das gibt es bestimmt irgendwo. Ich habe aber eben noch nicht die Hoffnung verloren, dass wir Menschen dann doch reflektierter eben sind, wie dieses Steinzeitreflex-Ding.
Wir müssen es halt bewusst machen, oder?
Eben genau. Und ich denke, alles, was uns hilft, bewusster das eben zu machen. Und ich glaube auch, dass Jugendliche das lernen können, auch wenn dieses präfrontale Cortex-Gehirnteil noch nicht ganz ausgereift ist. Die müssen ja lernen. Das muss man ja lernen, diese Erfahrungen zu machen, vielleicht auch mal reinzulaufen und dann zu merken, oh krass, das hat jetzt irgendwie meine Beziehung kaputt gemacht oder ich habe jetzt diese Prüfung nicht bestanden, weil ich nicht. Und das sind ja dann diese Lernprozesse, die man eben fördern sollte. Und ja, jetzt sind wir ein bisschen abgekommen. Also wir haben jetzt eben dieses gute Beispiel, dass man Stoppmechanismen, also einerseits, hey, du hast jetzt eine Stunde, überleg dir jetzt 10 Sekunden lang, ob du nochmal eine Stunde...
Oder wirklich ein Hardcut, der sagt, fertig jetzt, du hast ein Limit gesetzt von einer Stunde, fertig, du kannst oder gar nicht mehr. Ja,
dass man das auch sagen kann, hey, ja. Nein, ich bin nicht fähig, wenn ich angefangen habe, das zu entscheiden.
Ja, aber Achtung, ich glaube, da muss man ein bisschen weg aus dieser ich bin nicht fähig hin zu, das machen diese Mechanismen mit mir. Diese Schuldzuweisung gar nicht so bei sich oftmals tun, sondern es sind wirklich auch diese Mechanismen. Wir können uns zum Teil einfach nicht wehren. Und nicht sagen, okay, ich bin schuld, ich bin schlecht, sondern darum eben auch dieser harte Cut, der sagt, okay, ich kann zum Beispiel gar nicht mehr weiter scrollen. Ich finde, das ist auch schon mal ein Ansatz.
Ja. Ich habe ein bisschen Mühe mit diesem, ich bin so ausgeliefert. Also, weil ich glaube, es ist doch, am Schluss ist es doch immer sowas von, ich möchte es nicht können wollen. Weil ich sag mal, ey, wenn dann der Typ reinkommt und findet, du musst es nur weglegen und bekommst 1.000 Franken, dann kannst du es auch weglegen.
Ja. Das funktioniert sicher, wenn wir aber noch nicht über...
gesehen hast, dann legst du es auch weg.
Ja, ich bin absolut bei dir. Wenn wir aber nicht von problematischer Nutzung sprechen. Also ich will nicht von Social Media Sucht sprechen, aber ich denke, es gibt sehr viele Parallelen auch mit der Sucht. Und das ist wie, als würde man dem Drogensüchtigen sagen, ja, hey, du nicht so, ne? Streng die an, du kannst dem auch dich auch dem widersetzen. Kann man wahrscheinlich auch nicht hundertprozentig sagen. Und wie gesagt, Social Media Sucht gibt es keine. Es gibt die Internetnutzungsstörung, es gibt problematische Nutzungsmuster. Mhm. Aber ich denke, dass sie sehr viele Parallelen gibt, auch mit Suchtmuster. Und daher bin ich schon ein Fan davor zu sagen, okay, vielleicht kann man sich wirklich nicht immer davon schützen. Speziell Jugendliche und Kinder.
Ja, also das wie und ich glaube, das ist, dass sie Unterstützung brauchen. Das ist unbestritten. Und ich frage mich, also ich bin aber überzeugt davon, dass wir mit dieser Unterstützung das dann gut meistern können, wenn wir es üben, wenn wir uns bewusst werden. Ja. Und ja, es ist eher eine Verweigerung dieses ganz ausgeliefert Seins, weil ich halt das auch ganz oft erlebe, dass wenn das ja so wäre, dann wäre es ja immer so. Also, und ich erlebe es genug oft, also ich habe ja lange so zum Beispiel so ein Gaming-Angebot betreut, da waren 20 Tablets da, PlayStation, alles, was man haben kann. Und das sind die Jugendlichen, die spielen und irgendwie fällt mir auf, also es ist so ein Beispiel, fällt mir auf, irgendwie diese 5, die fehlen irgendwo. Und dann suche ich die bisschen, gucke auf die Terrasse und dann sitzen sie da und machen so ein Spiel. Also die Handys liegen da am Boden und sie sind dabei und machen irgendwie so ein Fragespiel. Tat oder Wahrheit, irgendwie so etwas. Und das beweist für mich, dass auch wenn es all diese Flocken gibt und sie da wären und man sie nutzen kann, es gibt genug andere Reize, die uns entscheiden lassen oder die Jugendlichen entscheiden lassen, etwas anderes zu tun.
Ja.
Weil es ist ja, natürlich fällt es ihnen schwer, natürlich gibt es diese Probleme, dass wenn man sie einfach allein lassen würde, dass sie viel länger würden, als wirklich gut wäre. Und trotzdem gibt es eben genauso viele Momente, wo sie das einfach abschalten und etwas anderes machen.
Ja.
Und wenn das so wäre, dass uns das Urstein nicht widerstehen könnte, dann könnte es ihnen ja nicht widerstehen. Und das würde wie so dem allem widersprechen, was dann halt doch geht, weil es immer noch fast 95% der Jugendlichen gehen zur Schule. Sie machen plus minus ihre Hausaufgaben. Auch wir Erwachsene, wir machen ja auch unsere Sachen. Also
natürlich.
Wir sind beide noch freiwillig selbstständig. Wir machen noch so komische Sachen wie Podcasts, wo wir kein Geld dafür bekommen.
Und das
ist
Stimmt. Und ich, das habe ich auch von dir, das ist immer bei dir auch hängen geblieben. Ich denke, dass die Jugendlichen zum Teil auch viel intelligenter sind, als wir sie ab und zu einschätzen würden. Also wären vielleicht Elternteile und so tolle Trainer wie ich gerne mal sagen, ja, okay, die Jugendlichen und die muss man schützen. Ich denke, dass auch Jugendliche sehr gut und selbstständig auch Mechanismen finden, um sich gegen gewisse Dinge zu wehren.
Ja, das weiß man auch aus Studien, dass sie ja viele von ihnen so gewisse Techniken haben, die auch in die Richtung gehen, wie du es sagst, oder? Dass sie gewisse Sachen abschalten und machen und tun. Aber eben dort, ich glaube, es ist wie so diese Gleichzeitigkeit. Einerseits finden sie Lösungen, sind sie clever, aber es gehört bestimmt dazu, dass sie Unterstützung bekommen. Und es wäre wahrscheinlich vieles viel, viel einfacher, wenn die Apps da eben auch ein bisschen helfen würden, als halt eben alles zu tun, um eben
absolut
nicht. Ich finde, es ist ja eh, mir gefällt dieses Wort so ein bisschen ausgekommen. Also in meinem Repertoire während der Pandemie diese Ambiguitätstoleranz. Mhm. Also, dass zwei Sachen gleichzeitig bestehen können und gleichzeitig wahr sein können, obwohl sie sich irgendwo auch widersprechen. Und ich glaube, ja, eben, es gibt diese Instinkte und das macht es extrem schwierig, dass man da widersteht. Und trotzdem kann man widerstehen und so dieses Ausloten von was macht das irgendwie aus, ist das Schwierige und das Herausfordernde, wo wir aber jetzt doch irgendwie ein paar Sachen schon gefunden haben, um jetzt wieder so ein bisschen auf die Geschichten zurückzukommen. Also wir haben Punkte der Reflexion. Wir haben Punkte, die wirklich stoppen. Was gibt es sonst noch für Mechanismen, die das unterstützen würden, dieses Gesunde?
Unabhängig von dem, was wir jetzt angesprochen haben, also ich glaube ehrlich, ich habe da meine Masterarbeit noch offen zum Schauen, ob wir vielleicht noch irgendwas nicht angesprochen haben, aber ich glaube, das, was ich aus meiner Forschung habe, haben wir eigentlich die wichtigsten Dinge angesprochen, muss ich ehrlich sagen. Also hört sich vielleicht nicht nach viel an, aber das sind eigentlich so aktuell die Mechanismen, mit denen man oder wo man ein bisschen entgegenwirken könnte.
Also verschiedene Punkte, wo so Stops eingebaut sind.
Genau, also das sind diese Friction-Elemente, also diese so Reibungselemente im Prinzip, so Stopping-Mechanismen. Mhm. Das haben wir zum Beispiel dabei. Ich kann mir erinnern, eine Person hat auch noch feste Öffnungszeiten für Social Media vorgeschlagen. Ja, also dass diese Plattformen nicht 24/7, sieben Tage die Woche geöffnet haben, in Anführungszeichen, sondern dass vielleicht auch das helfen könnte. Ja, also nicht immer rund um die Uhr. Das ist ein romantischer Ansatz auch irgendwo. Wahrscheinlich nicht umsetzbar in der technologischen Welt heutzutage. Würde wahrscheinlich niemand nutzen. Aber das fand ich noch ganz spannend. Aber ich glaube wirklich so die wichtigsten Elemente, die man wirklich ändern könnte, ohne dass man sie einfach weglässt, die haben wir, glaube ich, angesprochen. Oder zumindest das, was ich herausgefunden habe.
Ich schiele jetzt da auch noch ein bisschen rüber und lese Transparenz und Fairness.
Habe ich gerade auch offen.
Und ich mag mich noch irgendwie erinnern, dass wir das auch mal so diskutiert haben, was ich ganz eine spannende spannender Ansatz gefunden habe, ist so diese Einstellbarkeit. Also einerseits haben wir vorhin festgestellt, ich weiß nicht genau, was diese Personalisierung bedeutet.
Ja.
Und dann fände ich den Gedanken, dass ich da Einfluss nehmen könnte, ganz spannender, so, dass ich vielleicht eben da einstellen könnte, eben Dopamin 100, Dopamin 30.
Ja.
Einerseits so in diese Richtung und andererseits noch, dass ich zum Beispiel irgendwie sagen könnte, so, hey, typische Geschlechterinhalte zeigen oder ignorieren. Also so im Stil von, hey, wenn ich ganz rechts bin, dann finde ich so, hey, ich bin so klassisch Mann, ich finde Kämpfen cool, ich finde Bier trinken cool, ich finde Pfeilen, Bogen schießen und Jagd und Grillen und so. Und wenn ich das aber ausschalte, dann ist es du, ich interessiere mich auch für Cupcakes. Also so, wie man, dass man so sagen könnte, diese typischen Zuschreibungen zählen für mich nicht. Und dann könnte ich das vielleicht auch mit dem mit so anderen Sortiermöglichkeiten machen.
Da gibt's ja immer das Thema dann dieser Bubbles, ja, dass man dann nur noch in dieser Bubbles lebt. Ich glaube, etwas, was hier funktioniert, und das haben wir auch schon gesprochen, ich glaube, wenn man diese Algorithmus-Kuration einfach auch selbst ein wenig in die Hand nimmt, die funktioniert zwar nicht immer, weil wir bekommen einfach auch Anzeigen oder Dinge, die wir mögen könnten, eingespielt. Aber ich denke, dass das auch viele Jugendliche machen, und das haben wir eh schon gesprochen, dass zum Beispiel gewisse Jugendliche gewisse Accounts haben, wo sie nur gewissen Dingen folgen, zum Beispiel. Also eine tolle Plattform dafür finde ich Reddit zum Beispiel, wo man ja wirklich diese Subreddits, also diese Unterkategorien, ist eigentlich ein großes Forum, also wo ich so kleinere, ein großes Forum mit vielen kleinen Foren, wo ich also praktisch Foren folgen kann. Und dieses Konzept finde ich auch sehr spannend, weil ich da wirklich auch selbst entscheiden kann, okay, was möchte ich denn auch wirklich für Inhalte sehen. Und das, ich glaube, darum funktioniert Reddit wahrscheinlich auch sehr gut, weil ich da einen gewissen Teil selbst entscheiden kann. Mir wird zwar angezeigt, hey, weil du diesen und diesen Subreddit folgst, könntest du auch diesem Subreddit folgen, aber im Grunde, also im Großen und Ganzen und auch im Kleinen und Halben, finde ich das eigentlich recht spannend, wenn man sich diese Kuration dieses Algorithmus, wenn man das auch selbst in die Hand nimmt und sich wirklich auch bewusst entscheidet, wem folge ich, was folge ich und wem folge ich vielleicht auch nicht mehr. Also das wäre vielleicht eine Möglichkeit für einen selbst auch noch, dem Ganzen ein bisschen entgegenzuwirken. Oder natürlich, wie du sagst, mit Filtern, wo ich einstellen kann. Wobei muss ich ehrlich sagen, das war ein Thema, aber auch hier ist natürlich immer wieder die Gefahr in Bubbles, dass ich nur noch einen gewissen Teil sehe. Müsste man sich genauer anschauen.
Ja, aber da könnte ich ja zum Beispiel irgendwie auch sagen, eben wie ein Regler haben, nur meine Meinung, möglichst verschiedene Meinungen. Ja, weil das ist ja etwas, was der Algorithmus annimmt, was ich toll finde. Und ich denke, da ein Fehler ist ja immer noch der, wenn der Algorithmus schnallt nicht, wenn ich mir ein Video 20, 30 Sekunden anschaue, weil ich es total bescheuert finde und manchmal irgendwie noch spannend finde zu hören, was so bescheuerte Personen bescheuertes sagen, ist es ja nicht das gleiche Interesse, wie wenn ich, also heißt ja nicht, dass ich noch mehr von dem will, als wenn ich etwas anschaue, was ich wirklich spannend finde.
Ja, wobei, hier muss ich zwar sagen, ich denke, dass die Algorithmen ausgeklügelt genug sind, dass sie das verstehen. Also ich glaube, dass
die Hauptsache Aufmerksamkeit.
Ja, also das natürlich auch, weil wenn sie natürlich auf Aufmerksamkeit optimiert sind, aber ich denke, dass die Plattformen sehr gut wissen, was uns wirklich gefällt und was nicht. Da gibt es eine ganz interessante Studie, die ich damals auch in der Masterarbeit eben zitiert habe, dass ich alleine, bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob ich es richtig zitiere, aber ich glaube 300 Likes, also wenn wir 300 Likes auf Facebook verteilen, also damals noch, das war eine Studie mit Facebook noch, dann haben 300 Likes, also 300 Datenpunkte gereicht, dass Facebook uns besser kennt als unser Ehepartner oder Ehepartnerin zum Beispiel und mehr Fragen richtig zu uns beantworten kann, nur anhand von 300 Datenpunkten.
Ja, aber ich kenne das Paper auch, aber die sind Behauptungen, die Social Media Unternehmen über sich selber machen.
Ja, natürlich, aber man muss auch bedenken, wir teilen weitaus mehr als 300 Datenpunkte. Also es sind viel mehr Daten, was die haben.
Sie haben mehr, aber ich glaube, das ist vielleicht irgendwie ein anderes Thema. Ja, ich glaube, wir müssen auch so ein bisschen aufpassen. Eben, das geht ein bisschen in das Thema von vorher, wie viel Macht wir diesen Unternehmen zusprechen. Und viele dieser Behauptungen sind Behauptungen, die sie über sich selbst machen. Und ich behaupte, und da gibt es auch ein spannendes Interview auch von der Signal-Chefin Meredith Wistaker oder so heißt sie, die auch so darauf hingewiesen hat, und das ist ja übrigens auch bei KI ein großes Thema, dass viele dieser Behauptungen, was sie alles können und wie fantastisch und wie voraussehen, dass es eigentlich so Marketing-Aussagen sind, wo wir nicht wirklich Beweise dafür haben, dass das so funktioniert. Also Facebook hat nie ein Paper gebracht, wo es gezeigt hat, guck, da haben Psychologen geschaut, da hat unser Algorithmus geschaut, da haben Ehepartner geschaut und die haben das besser gemacht, sondern es ist einfach Facebook, die haben das behauptet.
Also ich weiß nicht hundertprozentig, ob wir von derselben Studie sprechen jetzt in diesem Fall. Also ich bin absolut bei dir. Natürlich, alles, was nach Supermarketing klingt, ist meistens auch Supermarketing. Ich bin aber nicht sicher, ob wir von derselben sprechen. Die Studie, die nämlich ich kenne, die hat nichts mit Facebook zu tun. Also die kommt auch nicht von Facebook. Ich habe sie sonst schon vor mir. Wir können sie auch gerne nochmal in die Shownotes verlinken. Aber wenn mich nicht alles täuscht...
Das ist ein Paper von einer Universität oder einer Hochschule.
Ja, das ist von einer... Ja, ist, und auch unabhängig. Also ich habe extra nochmal geschaut, ich habe es auch vor mir. Die Autoren, die sagen auch, hey, wir haben keine Affiliation zu irgendwie Facebook oder irgendwo okay. Co. Von Microsoft wurde sie mit unterstützt. Okay.
Wir sind gerade in einer Diskussion abgedriftet. Wir haben jetzt aber viele Punkte besprochen, wie eben so eine ethische Gestaltung von sozialen Netzwerken aussehen könnte. Wenn du das jetzt so mit 1, 2, 3 auf den Punkt bringen kannst, was sind so die wichtigsten Punkte so zusammengefasst?
Ja. Also ich kann das sogar mit 1, 2, 3, 4 machen, weil das war genau das, die Erkenntnis eigentlich aus der Masterarbeit, dass wirklich so diese digitalen Plattformen, und ich denke, das gilt nicht nur für Social-Media-Plattformen, sondern für sehr viele digitale Plattformen ist der erste Punkt eben sicherlich dieses Stärken der Nutzerinnenautonomie, also das, über das wir vorhin gesprochen haben, dass die Nutzer das Ganze eben selbst besser entscheiden können, selbst mehr Einfluss und Kontrolle haben. Dann natürlich das ganze Thema von der Förderung von Transparenz und auch das ganze Thema Fairness, was wir auch am Rande kurz angesprochen haben, also auch eben, dass wir angezeigt bekommen, warum bekommen wir gewisse Inhalte, wieso funktioniert der Algorithmus so, wie er ist, was ist der Grund, dass wir diese Dinge bekommen und wie kann man die auch eben einstellen, auch dieser Bezug zu dieser Autonomie. Dann eben das ganze Thema, dass man diese Plattformen auch designt für Wohlbefinden und gegen den Schaden, also für Wohlbefinden und Schadensverminderung, dass sie vielleicht eben gewisse Mechanismen gar nicht mehr verwenden. Ja, wieso braucht es Streaks, wieso brauche ich einen Infinite Scroll? Wieso muss es algorithmisch kuratiert sein? Wieso nicht chronologisch? Also, dass wir auch diese Möglichkeiten haben. Und eben, und ich denke, das ist eines der wichtigsten Punkte, ist auch unsere eigene Verantwortung. Also der eigene bewusste Umgang mit diesen Medien. Also, dass wir nicht nur die Macht anderen geben können oder den Plattformen geben können, sondern dass wir uns halt, so schade es auch ist, aber auch selbst darum kümmern müssen. Digital Detox zum Beispiel oder eben Apps, über die wir gesprochen haben. Also, dass wir das Ganze auch eben selbst in die Hand nehmen. Ich denke, da passt doch ganz gut eben diesen Leitfaden, was ich hier kreiert habe. Ist so ein digitaler Leitfaden, so ein interaktiver. Können wir sonst auch gerne noch verlinken, der eben speziell für Designer und Designerinnen, die solche Plattformen machen, als eben ein guter Leitfaden ist, wie man gewisse Mechanismen machen kann und worauf man achten muss, aber eben in Kombination mit Pro-Social Design, wie wir schon gesprochen haben. Also ich glaube, da kannst du sicherlich einige spannende Dinge noch in den Shownotes verlinken.
Mhm. Ja, das ist doch ein schöner Schluss. Also, dass wir halt eben nicht einfach nur ausgeliefert sind oder dass es nicht niemand gibt, der sich für eine gesunde Gestaltung von solchen Technologie-Apps interessiert. Wie gesagt, du hast sowas wie eine Web-App gemacht, die genau. Man so durchklicken kann mit irgendwie, finde ich gut, oder möchte ich nicht oder irgendwie so. Und es gibt inzwischen eine Forschungsrichtung, die sich mit einem sozialen Design von Softwareprodukten, von
das ist nicht digitalen Plattformen beschäftigt. Digitalen genau.
Plattformen. Ja. Das ist doch ein Hoffnungsschimmer am Horizont. Ja, ich finde das schon noch spannend, wenn man anschaut, die Social Media Nutzung geht zurück weltweit oder sie stagniert in gewissen Teilen und das sind ja verschiedene Vermutungen auch um den Weg, dass eben so diese Omnipräsenz von KI ein Thema ist, dass es halt eben immer weniger Sachen sind, die eben mit Beziehungen zu tun haben und dass diese Sachen dann doch dazu führen, dass Menschen weniger soziale Medien nutzen.
Ja.
Und man könnte ja hoffen, dass man sich besinnt und mit dieser sozialen oder mit dieser gesunden, also ist vielleicht so wie ein Nachhaltigkeitsding, oder? Dass man irgendwie hey, gerne mehr Geld ausgibt, wenn man weiß, dass das Gemüse ja nicht gespritzt ist. Und diesen Mechanismen könnte man sich ja für Plattformen auch wünschen, dass quasi aus sich heraus die Plattformen gesünder werden oder ethisch.
Ja. So, absolut. Ich glaube,
Anspruch, aber nicht schädlich. Ethisch vertretbar. Ja. Wie realistisch würdest du das einschätzen? Ich bin ja oft noch so ein Fantast in solchen Geschichten.
Also ich Ich bin ja auch ein großer Fan von europäischer Software und da gibt es eine ganz spannende neue Social Media App aus Europa. Die kann ich dir nachher noch zusenden. Die eben auch genauso ein Konzept verfolgen. Also die ist aktuell noch kostenlos, aber eben die spielen auch mit dem Gedanken, dass diese Social Media App was kosten darf, damit man eben diesen klassischen Praktiken, die eben unsere Aufmerksamkeit fördern und dementsprechend Geld generieren, entgegenwirken kann, indem man sagt, hey, der Nutzer bezahlt dafür, aber wir haben dafür ein Design, das eben nicht schädlich ist. Und das finde ich schon Konzepte, die spannend sind. Und ein weiteres Konzept, weil man so praktisch die Vorlage gemacht hast, ist eines der Sätze, die ich hauptsächlich mittlerweile bei mir in den Workshops habe, gerade eben, wenn man über die bewusste Nutzung von KI und Co. spricht, dann sage ich auch immer wieder ganz gerne, ich glaube, KI kann ein Social-Media-Killer sein, eben weil alles fake, alles KI generiert. Und da hat eine Teilnehmerin mal einen schönen Satz gesagt, den ich immer wieder verwende. Und sie hat eben gesagt, jeder Trend hat einen Gegentrend. Und wenn der aktuelle Trend ist, in den sozialen Medien ist alles mehr fake, alles unechter, alles KI generiert, dann gibt es auch diesen schönen Gegentrend, der vielleicht auch sagt, hey, lass uns doch wieder zurück zu echten Connections, zu echten Verbindungen, zu Offline-Kontakten. Und ich glaube eben, dass das sehr realistisch sein könnte. Wer weiß, vielleicht hören wir uns die Folge in 3-4 Jahren nochmal an und schauen, ob wir recht hatten oder nicht. Aber ich denke, dass in einer Welt, die aktuell so geprägt ist von Künstlichkeit, auch dieser Gegentrend von echten Interaktionen auch wieder auf dem Vormarsch sein wird. Oder hoffen wir es zumindest.
Cool. Hey, danke fürs Präsentieren von deiner Arbeit. Danke vielmal. Danke auch dir. Jetzt rede ich wieder mit Herr und Frau und alles zwischendurch ZuschauerInnen. Danke, dass ihr so lange geblieben seid. Es ist eine lange Folge geworden. Wie immer habt ihr die Möglichkeit, euch zu melden, nochmal Fragen zu stellen. Es gibt die Möglichkeit, den Link in den Kommentaren zu nutzen, wo man ganz anonym eine Frage stellen kann, wenn man sich das vielleicht nicht getraut, als Kommentar zu machen. Und ansonsten wünsche ich dir eine ganz gute Zeit. Auch dir, Marc. Danke fürs Dasein und tschüss.
Vielen Dank für die Einladung. Hoffentlich bald in einer nächsten Folge wieder.